Vor gut einem Jahr war die Sorge groß, die Bundestagswahl könnte durch Bots im Netz oder die gezielte Verbreitung von Falschnachrichten beeinflusst werden. Aber vielleicht gibt es solche aktiven und manipulativen Social Bots auf Twitter zum Beispiel gar nicht.
Das ist zumindest die These des Datenjournalisten Michael Kreil, der seine Erkenntnisse hier auf dem Kongress auch vorgestellt hat. Er sagt, hinter besonders aktiven Twitter-Accounts stünden fast immer politisch aktive Bürger, Spammer, Medien oder Journalisten oder vielleicht doch simple Bots. Wir haben ihn jetzt hier. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Wie genau analysiert man denn jetzt eigentlich Twitter-Accounts und stellt fest, was sie sind?
Ist schwierig, ne? Also offensichtlich. Normalerweise, was relativ gut funktioniert, ist, man recherchiert einen Twitter-Account richtig durch, dann setzt man sich eine halbe Stunde lang hin und guckt sich die Historie an und sieht dann, okay, das ist dann beispielsweise eine Oma aus Brooklyn, die gerade mit dem Rauchen aufgehört hat und eine Historie hat und nebenbei noch eine Facebook-Seite hat und über ihre Enkelkinder spricht, und dann wird man relativ schnell merken, okay, das ist offensichtlich kein Social Bot. Social Bot selber kann man sehr gut erkennen, oder Bots kann man sehr gut erkennen, dass sie nicht mit einem iPhone oder sowas ihre Tweets absenden, sondern irgendein obskurer italienischer oder russischer Service, der verwendet wird, um dort automatische Texte abzusetzen. So kann man dann schon relativ treffsicher sagen, ob es ein Bot ist oder nicht.
Nun gibt es ja schon wissenschaftliche Studien zu diesem Thema, wie Bots möglicherweise gewirkt haben könnten. Die halten Sie aber für fragwürdig. Warum?
Na, mich hat das Thema dann sehr interessiert und ich habe dann versucht, tiefer und tiefer in die Materie einzudringen, bis ich dann die ursprünglichen Studien dazu gelesen habe, die dann behauptet haben, dass beim Brexit, beim EU-Referendum oder auch bei der US-Wahl tatsächlich Bots sich eingemischt haben in die Diskussion. Und ich habe dann geguckt, mit welchen Methoden sie denn entschieden haben, ob jetzt ein bestimmter Account nur ein Social Bot ist oder nicht. Und um es abzukürzen, deren Kriterium war, wenn dieser Account mehr als 50 Tweets am Tag zu bestimmten Hashtags absetzt. Und dann habe ich einfach die Methode nachgeprüft und mir die einzelnen Accounts angeguckt, habe 12 rausgepickt und 2 davon waren relativ dumme Bots und der Rest waren reale Menschen. Also 4 davon waren große Trump-Verfechter, ein Account war großer Bernie Sanders-Fan, aber sie haben sich eigentlich an der politischen Diskussion beteiligt, haben versucht, andere Leute zu überzeugen, aber es waren tatsächlich reale Menschen. Und da hat man gesehen, wenn diese Kategorisierung so schlecht läuft, ob da nicht einfach dieser Bot-Effekt völlig überschätzt wurde. Und in einer anderen Studie wurde dann mit einem Machine Learning versucht, Social Bots zu erkennen. Da habe ich dann auch mal durchprobiert und relativ schnell gesehen, dass beispielsweise der amerikanische US-Präsident als Social Bot klassifiziert wurde. Und man sah so ein bisschen, dass diese wissenschaftlichen Paper wissenschaftlich nicht so richtig haltbar waren.
Das heißt also, wenn man zusammenfasst, ist bis jetzt der Versuch gewesen, Bots zu erkennen, immer zu sagen, da passiert besonders viel von. Also der macht das sehr viel oder sehr häufig. Und er sendet von komischen Geräten seine Tweets ab und das ist so nicht haltbar. Aber da würde ich ja denken, also gerade was man im letzten Jahr alles über Bots gehört hat, wenn ich jetzt selber Bots programmiere und dazu am besten noch eine ganze Armee, dann mache ich das natürlich cleverer. Dann twittern die nur 2-mal am Tag und da steht auch iPhone, woher sie das gesendet haben. Also kann man jetzt sagen, es gibt keine Bots, oder kann man eigentlich nur sagen, wie wir bis jetzt versucht haben, Bots zu erkennen, das funktioniert so nicht?
Also es gibt ganz klar Bot-Netzwerke, die auch nachgewiesen wurden, die beispielsweise im Ukraine-Konflikt offensichtlich von russischer Seite eingesetzt wurden. Da wurde aber nicht nachgewiesen, ob sie einen tatsächlichen Einfluss haben. Nur weil ich jetzt, was weiß ich, 2000 Accounts habe, die anfangen, bestimmte Hashtags voll zu spammen, ob die denn tatsächlich eine gesellschaftliche Wirkung haben, wurde dort nicht untersucht. Die Paper, die ich mir jetzt angeguckt hatte zu Brexit und US-Wahl, haben gezeigt, dass was dort nachgewiesen halt keine Bots waren. Kurz, mein Plädoyer ist auch eher, dass man sich nochmal hinsetzt und diese wissenschaftlichen Methoden überarbeitet. Und zwar einmal die Bot-Erkennung und zum anderen, ob sie tatsächlich einen Einfluss haben. Wenn ich ein Bot-Netzwerk habe, kann ich ja gucken, ob die geliked wurden oder ob die retweetet wurden, ob da irgendwelche Menschen drauf reagiert haben. Solange man das nicht tut oder tatsächlich überprüft, weiß man nicht, ob die einen Effekt haben oder nicht.
Jetzt ist es ja so, dass die, was Sie am Anfang gesagt haben, das ist ja Handarbeit. Das skaliert ja nicht so richtig gut, vor allen Dingen, wenn mir jetzt gerade im Internet jemand antwortet und ich wissen möchte, lohnt es jetzt dem nochmal zu antworten, ist vielleicht ein Bot, da möchte ich ja schon vielleicht einen Automatismus haben. Halten Sie das für überhaupt jetzt in näherer Zukunft machbar, dass man vielleicht tatsächlich sowas, eine Mustererkennung entwickelt, die Bots relativ zuverlässig erkennen kann?
Das sieht relativ schwierig aus. Da gab es auch ein paar Experimente dazu. Es gibt klare Anzeichen. Einen Account hatte ich gefunden, der innerhalb von 3 Sekunden 13 Tweets abgesetzt hat. Also es gibt klare Anzeichen dafür. Eine 100%ige Garantie zu erkennen, ob es jetzt sich nicht doch um Mensch handelt, auch nicht. Den Trick, den ich da verwendet habe, ist, dass man in einer großen Gruppe von Accounts, die man als Bot klassifiziert hat, einfach 12 rauszuwählen. Ne? Das ist so eine klassische Stichprobe, um zu gucken, ob denn diese Gruppe nun valide ist oder nicht. Und das könnte man halt machen. Man Man hat ein großes Bot-Netzwerk gefunden, wählt beispielsweise zufällig 100 aus, recherchiert jeden Einzelnen nach und überprüft das dann. Und dann kann man eine Abschätzung machen, wie gut diese Klassifizierung von Bots war oder nicht.
Was ist aber, gibt es denn Filterblasen? Und die haben ja auch nochmal ihre eigene Wirkung. Welche Arten von Filterblasen haben Sie gefunden?
Also ich hatte mich jetzt nicht beschäftigt mit Facebook und YouTube, die einen besonderen Effekt haben. Und zwar, wenn ich besonders oft bei diesen Plattformen bin, fangen diese Plattformen algorithmisch an, mir Empfehlungen zu geben. Wenn ich also bei YouTube anfange, mir Videos aus dem rechten Spektrum anzuschauen, empfiehlt mir YouTube nur noch so etwas. In meinem Fall hatte ich jetzt aber nur Twitter angeguckt und da war die Vermutung, dass es einen Filterblaseneffekt dadurch gibt, dass ich auswähle, welche Leuten ich folge. Und der ist in gewisser Weise auch gegeben. Interessanterweise waren es die großen Medien, die aber diese großen Blasen übersprungen haben. Beispielsweise im rechten Spektrum hat man tatsächlich viele gesellschaftliche Diskurse mitbekommen, weil man halt Welt oder Spiegel Online folgt und natürlich auch dem Deutschlandradio. Den interessanten Aspekt, den ich aber gefunden hatte, war, dass ich eine bestimmte Fake News beobachtet habe und geguckt habe, wie sie sich im Twitter ausbreitet und hatte festgestellt, dass die Leute, die diese Fake News geteilt haben, sehr wohl die Gegendarstellung mitbekommen haben, dann nicht darauf reagiert haben, sie nicht retweetet haben, sich nicht entschuldigt haben, dafür Fake News geteilt zu haben. Interessanterweise hat aber ein Großteil der Bevölkerung die ursprüngliche Fake News gar nicht mitbekommen. Das waren, glaube ich, nur 43% der Leute, die das mitbekommen haben. Das heißt, diesen Filterblasen Effekt an der Stelle wirkte genau andersrum. Also die Gesellschaft hat die Fake News gar nicht mitbekommen, als dass die Rechten die Gegendarstellung nicht mitbekommen würden.
Kann man sagen, dass die Massenmedien quasi als Brücke da gedient haben?
Interessanterweise sieht das tatsächlich auch in dieser Grafik so aus. Die Hauptverbindungen überhaupt noch zwischen dieser teilweise auch fast separierten rechten Gruppe, von denen ich sagen würde, dass es sich größtenteils um AfD-Wähler und wütende Bürger handelt. Die Hauptbrücke noch zur Gesellschaft waren tatsächlich die Massenmedien, denen sie gefolgt sind.
Jetzt habe ich es richtig verstanden, es ist so, es gibt eigentlich sozusagen, jetzt übertrieben gesagt, zwei Filterblasen, nämlich die Gegendarstellung einer Falschmeldung lesen, einer Fake News, und die Fake News lesen. Aber es gibt kaum sozusagen Moment, wo sich das berührt.
Also ich kann es auch nur für diesen einen speziellen Fall sagen. Ne? Da muss auch viele Forschung reingesetzt werden, denn Twitter ist ja nun ein verhältnismäßig kleines soziales Netzwerk. Wenn wir wirklich tiefer in das Thema Filterblasen reingehen wollen, müssen wir uns die Dinge wie Facebook anschauen oder seit kurzem auch YouTube, die intensiv genutzt werden, wie da die Algorithmen tatsächlich Filterblasen schaffen oder verstärken. Da würde ich mich jetzt ungern aus dem Fenster lehnen und dann über dieses eine Beispiel hinaus verallgemeinern wollen.
Dann vielleicht doch noch etwas, was man allgemein beobachten kann und die verschiedenen Zusammenhänge, die man da erkennt, und die AfD war ja vom letzten Jahr ein großes Thema. Sind die da eine große Filterblase? Haben die eine Filterblase und ist die anders? Also unterscheidet die sich von anderen Filterblasen?
Ich weiß auch nicht, ob man von Filterblase sprechen kann. Eine Filterblase ist ja eigentlich ein individuelles Phänomen. Also befinde ich mich in meiner Filterblase. Gibt da noch andere Begriffe wie Echokammern etc. Das sind auch alles neue Begriffe in einem neuen Forschungsfeld. Mit manche kann ich mich auch noch nicht so richtig gut anfreunden. Ich glaube, da muss noch ganz viel Forschung reingesteckt werden. Da müssen Data Scientists und Soziologen zusammenkommen, um sozusagen ein neues Feld aufzubauen. Zumindest das, was ich dort gesehen habe, ist, dass die Gruppe, die sich rund um AfD und Fake News bewegt haben, alle sehr monothematisch unterwegs sind. Sie haben sich alle nur mit Asyl- und Flüchtlingspolitik auseinandergesetzt und mit sehr starker Kritik gegenüber Medien und Politik und generell gegen viele Institutionen.
Jetzt ist ja sozusagen ganz viel gefordert worden, dass man in Zukunft das weiter erforschen soll. Gibt es jetzt schon konkrete Ansätze oder bleiben Sie jetzt und hier beim Aufruf, wir müssen mehr machen, aber ich weiß auch nicht so genau wie.
Ja, der Titel des Kongresses ist ja Tu wat, das passt natürlich ganz gut, ne? Dann kann ich einfach sagen, ja, tut doch mal was. Wichtig war, glaube ich, erstmal einen Diskurs zu starten, dass diese wissenschaftlichen Untersuchungen, die oftmals auch gar nicht überprüft werden, ne? Man haut die ja raus und dann haben sie ein Presseecho etc., aber dass sie tatsächlich überprüft werden, dass dort vielleicht auch mehr Leute zusammenkommen, um auch neue Methoden zu entwickeln. Und dass man auch mehr sich gegenseitig in die Karten schaut, vielleicht auch die Daten veröffentlicht, dass andere Forschungsinstitute diese Daten auch überprüfen können, ob man zu dem gleichen Ergebnis kommt. Das war vielleicht meine Intention, da mehr Energie reinzustecken.
Vielen Dank an den Datenjournalismus Michael Kreil. Dankeschön.